Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Oh, und schon wieder der neue Podcast The End. Heute mit meinem, wahrscheinlich würde ich ohne diesen Gast nicht hier sitzen, weil ich ohne...
Weil ich deine Mutter bin.
Es ist kein Witz, ohne Sarah Kuttner, die heute zu Gast ist, wäre ich nicht Bestatter geworden. Das ist,
ich glaube, also es klingt immer so toll. Ich weiß gar nicht, ob das so.
Na, du musst mal die Kette auf.
Die Leute denken, ich habe dir so Leichen angereicht. Ja, ja. Erik, ich habe lauter Tote. Du musst irgendwie, kannst du die loswerden? Und dann bist du Bestatter geworden. So war das damals.
Da ist ja dennoch ein bisschen was dran, weil ich glaube, dass ich nicht auf die Suche nach einem neuen Lebensinhalt gegangen wäre, ohne dass wir zweimal auf der Couch zusammengelegen hätten und darüber geredet hätten, ganz ehrlich.
Ja, aber ich erinnere mich auch gut, dass du meintest, oder ich werde Bestatter. Und ich meinte, hast du einen Arsch offen? Wär doch Tischler, wenn du was mit den Händen... Wir haben genau darüber gesprochen.
Ich weiß das.
Und ich fand es wahnsinnig affektiert von dir, weil ich so dachte, ach, der feine Herr hat einfach nur Bock, irgendwas zu machen, wo man kaum Ausbildung braucht und schnell Kohle verdient. Ich habe das damals wirklich nicht... ich habe es ernst genommen und ich erinnere mich auch an deine ersten Praktikumstage. Das war so krass.
Da hast du mich besucht.
Nee, ja. Na, dein allererster Tag nur als Praktikum, da hast du mich angerufen und mir von, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber dann hat da irgendein reicher Russe ist gestorben und dann musste dann noch irgendein Hugo Boss Anzug besorgt werden. Das war deine erste Leiche. Damals,
du warst damals meine Freundin und ich wollte es mit dir teilen. Ja,
ja, danke. Ich hätte YouTube gefunden, wenn du Tischler geworden wärst.
Dann werde ich jetzt ein Schreiner-Podcast.
Ja. Nein, aber ich bin Mutti stolz auf dich. Du machst es gut augenscheinlich. All die toten Leute erzählen nur Gutes über dich.
Was wirklich schau ist, wusstest du, dass ich glaube, ganz viele Jahre, nachdem wir auch auseinander waren, glaube ich, du der erste Mensch gewesen wärst, von dem ich gewollt hätte, dass er kommt, wenn es mit mir zu Ende geht.
Auch danach noch? Möchtest du das immer noch?
Ich will so. Aber nein, erst habe ich so gedacht, wenn du jetzt irgendwie Unfall und dann sagt dir der Arzt, Frede, du hast noch 2 Stunden.
Die hättest du gern mit mir?
Ja, da wärst du
rauchen und Whisky trinken.
Wärst du wahrscheinlich einer der Menschen, die ich ertragen hätte wollen.
Ja, danke.
Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Und jetzt hast du mich nochmal doppelt bekommen. Ich habe mir nämlich, man musste sehen, dass wir haben uns damals sehr gerne darüber gestritten, weil ich nicht eins deiner tollen Bücher gelesen habe.
Jetzt, wir haben uns nicht darüber gestritten, ich fand's nur...
Doof.
Nee, möchten wir vielleicht nicht ganz so intim reden, Erik Wrede?
Jedenfalls habe ich auch in Vorbereitung von heute mir... Das wunderbare Buch Kurt nochmal.
Mhm. Danke. Nochmal ist auch gut. Hast du schon
zweimal gelesen? Ich habe es zweimal zu Gemüte. Ich habe es einmal gelesen und einmal habe ich es mir als Hörbuch angehört.
Du bist krass.
Ja, ich wollte vorbereitet sein.
Cool.
Und weißt du, was ganz schlimm ist? Ich habe das gestern und heute nochmal im Zug nach Gütersloh gehört und ich habe. Du weißt, dass ich nicht der. Also ich bin ein unglaublich sensibler Mensch, aber dass ich jetzt nicht ganz.
Die einen sagen so, die anderen so, wa?
Dass ich nicht. Nein, ganz, ich hab echt Pipi in den Augen gehabt. Für die, die das Buch nicht kennen, willst du einmal zusammenfassen, um was Kurt geht?
Also fördergründig glauben die Leute, glaube ich, dass es um den Tod eines Kindes geht. Das ist aber eigentlich, also das stimmt und das findet statt in dem Buch, aber es ist eigentlich eine Liebesgeschichte über zwei Menschen, die zwar das Gleiche verloren haben, aber denen das unterschiedlich viel wert war. Also es geht im Grunde um ein junges Paar, Lena und Kurt. Der Mann heißt auch Kurt. Kurt hat einen Sohn, der heißt auch Kurt. Ist 6 Jahre alt. Weil mir die Namen ausgegangen sind. Und Lena ist also quasi nicht die leibliche Mutter. Die beiden wohnen aber mit dem kleinen Kurt zusammen, ziehen nach Brandenburg, um da dem Kind näher zu sein, weil das mit der leiblichen Mutter nach Brandenburg gezogen ist und versuchen da ein Leben aufzubauen, ein Haus zu kaufen, zusammen zu machen, Familie zu spielen. Und dann stirbt der kleine Kurt bei einem Unfall und dann geht es im Grunde darum, wie dieses sehr glückliche und sexy Pärchen das nicht mehr zusammenkriegt, weil Kurt als leiblicher Vater des Sohnes natürlich auf eine ganz andere Art trauert als Lena, die ihre Rolle noch nicht mal gefunden hat. Die kann den kleinen Kurt leiden und die weiß, dass sie so eine Art Stiefmutter ist, aber findet sich damit schon noch nicht so zurecht. Und wenn du diese Rolle noch nicht gefunden hast, wie sollst du dann trauern um das Kind? Wenn du noch nicht mal weißt, liebe ich das oder finde ich das nur freundlich oder dein Partner, der das Kind natürlich liebt, leidet und diese Beziehung neigt sich in verschiedene gruselige Richtungen während dieser Trauerphase. Also es geht viel mehr darum. Die Leute sind immer sehr, das muss ich dir nicht erklären, aber die sind immer, da stirbt ein Kind, das kann ich glaube ich nicht lesen. Und ich denke dann, das ist vollkommen fein. Aber ich habe auch, krieg so viel Rückmeldung von tatsächlich Menschen, Frauen und Männer, die Kinder verloren haben und die meinen, dass sie sich wahnsinnig darin wiederfinden und dass es hilft und das ist irgendwie cool. Das finde ich wirklich cool, weil es ist ein krasses Thema. Mir war klar, dass man damit jetzt nicht die ganze Welt kriegt, weil Leute Angst haben vor dem Thema. Und ich finde, wie du ja eh auch, dass man sich damit auseinandersetzen muss, weil es jedem von uns früher oder später passieren wird. Nicht nur uns selber, sondern es beginnt jetzt die Zeit, in der gestorben wird. Machen wir uns nichts vor.
Was mich total an dem Buch bewegt hat, ist, wenn ich so Vorträge halte oder Lesungen mache, versuche ich immer Gleichnisse zu finden, um Leuten irgendwie Trauer zu erklären. Du hast kein Kind verloren, du hast es aber unglaublich geschafft, dich da rein zu versetzen. Und das ist was, was ich dich gerade so ein bisschen beneide, weil ich das ganz vielen Menschen wünschen würde, dass sie die Empathie finden, in eine Welt einzutauchen, was bei jemandem passiert, der jemanden verliert. Und da geht es jetzt nicht irgendwie um ein Kind, sondern um jemanden. Wie gehst du da als Autorin ran, wenn du versuchst, dir sowas vorzustellen?
Also, zum einen hat mich der Tod durch dich tatsächlich, also das ist dann wieder das, was zurückkommt. Vielleicht wäre dieses Buch nicht entstanden, ohne dass du Bestatter geworden wärst, aber wir haben ja beide in den Zeiten, in denen du angefangen hast, Bestatter zu werden, einen gemeinsamen Freund, also es war eher ein Freund von dir und ein Bekannter von mir, verloren. Das klingt auch mal so verloren, als hätte man ihn irgendwo verbummelt, ne? Ist auch so absurd. Der ist also gestorben und das war, und ich habe seine Lebenspartnerin, seine Freundin bei mir zu Hause aufgenommen und so weiter und so fort. Du hast ihn beerdigt, wir hatten auf einmal sehr, sehr viel mit sehr naher Trauer zu tun. Und da kam mir das erste Mal unter. Dann ist Miri gestorben, die ja auch eine Freundin war von mir. Auf einmal ging es viel los. Ja, Miri Pilau, genau. Mit Sterben und mit Trauer. Und dadurch, dass die Freundin von diesem gemeinsamen Freund bei mir gewohnt hat, habe ich da schon mal reingucken können, wie Leute trauern. Und dann muss ich ehrlich gesagt auch sagen, das hören Leute nicht gerne, die Menschen verloren haben durch den Tod, aber das ist auch nicht so groß anders als ein wirklich beschissener Liebeskummer. Ich weiß, die Leute schlagen die Hände, aber verlieren ist verlieren. Wenn ich einen Lebenspartner verliere, dann geht mir genau all das auch flöten, wie wenn jemand stirbt. Ich kann diesen Menschen nicht mehr sehen, all diese Liebe oder was immer ich von dem wollte, habe ich nicht mehr bei mir. Ich weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich weiß, wie sich richtig starke Schmerzen anfühlen von Verlust. Aus Kindheitskram, muss ich dir auch nicht sagen, jeder trägt seinen Scheiß eh mit sich rum und kennt sich schon ganz gut aus mit Schmerzen. Und im Laufe des Lebens, ich bin jetzt 41 geworden, du hast mir nichts Gutes gratuliert.
Dafür siehst du aber immer noch gut
aus. Vielen lieben Dank. In 40 Jahren sammelt man Schmerzen und irgendwann weiß man, wie sich etwas antut. Und es ist kein Unterschied, ob jemand jetzt gestorben ist oder für mich nicht mehr da ist. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Stresspegel im Kopf, also Neurotransmitter, Hormone und so, sind bei so Liebeskummer identisch, wie wenn jemand stirbt. Und es ist, Achtung, die Leute werden mich hassen, aber nahezu schlimmer noch, denn wer tot ist, ist auch weg. Wenn du aber verlassen wirst, steht die Person noch da. Die hat dich nur nicht mehr lieb. Du kannst also die ganze Zeit ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist krasser als das andere, aber um es zusammenzufassen, ich habe in meinem Leben genug Bullshit gehabt, ohne Scheiß, um zu wissen, wie sich Schmerzen anfühlen. Ich hatte diese Freundin, bei der ich gucken konnte und der Rest ist, so blöd es klingt, auch logisch. Ich bin recht empathisch, ich bin sehr feinfühlig für, wie es Leuten geht und warum es denen wohl so geht. Und für mich war das nicht so schwer. Plus, es sind ein paar Leute gestorben. Ich weiß ungefähr, wie es sich anfühlt. Ich weiß, was Leute, die Hinterbliebene sind, nicht gerne mögen. Oder nicht alle. Aber zum Beispiel kann ich nicht verstehen, dass Leute immer noch so Kondolenzkarten schreiben. Wer geht denn in den fucking MacPaper und sucht sich für 1,85 eine graue Karte, auf der ein Kreuz und eine weiße Rose drauf ist, um jemandem zu sagen, es tut mir so leid, dass es dir schlecht geht. Wer macht das denn? Und diese Freundin...
Jemand, der es nicht besser kann.
Exakt. Und das muss man immer dazu sagen. Leute meinen es ja nur gut. Aber Leute sind so gefangen in ihrem Gefühl, wenn jemand anders stirbt, auch dem Hinterbliebenen gegenüber. Man macht es den Leuten immer schwerer. Diese gemeinsame Freundin, ne? Wir hatten Kondolenzkarten bei mir zu Hause, die sie mitgebracht hat. Wir haben die gar nicht aufgemacht, weil das nichts wert ist. Es tut mir leid, ein Klebezettel, auf dem steht, es ist so furchtbar scheiße und ich kann vermutlich gar nicht helfen. Aber wenn, dann wäre ich da. Ist so viel mehr wert als so eine fertige Karte, in der alles liebe Familie Schulze, wir denken an dich stehen. Und das sind so Kleinigkeiten, die man dann lernt.
Wo ich komplett bei dir bin, wenn ich versuche, Trauer zu erklären, gehe ich benutze ich auch, also für die, die es nicht haben, Liebeskummer. Und aber eher die Formulierung, stell dir einfach Liebeskummer hoch drei vor, weil du bist sicher, der kommt nie wieder. Und wo ich bei dir bin, ist, die Mechanismen, damit auch zurechtzukommen, sind total ähnlich und vergleichbar. Und das ist was, dafür kriege ich dann häufig Mecker, was du erlernen kannst. Das ist eine Kompetenz, die du erarbeitest, nämlich wie gehe ich mit Änderungssituationen um, die ich nicht haben möchte. Und die kannst du abzählen von, dich schmeißt jemand raus, deine Frau, dein Boy verlässt dich oder das stirbt jemand. Aber mich interessieren nochmal so die Reaktionen von den Menschen auf das Buch, weil das ist ja das größte Kompliment überhaupt, dass Leute, die das erlebt haben, sagen, du hast meine Realität wiedergefunden.
Ja, ey, ich bin auch so dankbar dafür, weil ich ja, das weißt ja vermutlich auch, immer unsicher bin bei allem, was ich mache. Ich finde schon gut, was ich mache, aber ein großer Teil von mir ist immer noch so ein kleines Mädchen, was denkt, ich kann doch eigentlich gar nicht richtig, das kann ja unmöglich was Richtiges geworden sein. Also so bin ich immer. Und gerade bei dem Thema, mir hat mal, das ist sehr makaber, aber das muss man auch mal so sagen, als ich die Idee äußerte, dieses Buch zu schreiben, hat mal jemand aus dem Verlagswesen zu mir gesagt, mach das, du kannst es super gut, aber tote Kinder kosten Leser. Und er hat wirklich? Komplett, ja, das ist ein schlauer, super cooler Typ, der das gesagt hat, denn er hat recht und das muss ich einfach wissen. Und ich wusste das und habe gesagt, ja, aber es ist mir so ein bisschen egal. Ich kann mir die Leser eh nicht aussuchen. Vielleicht gewinnt man dafür andere Leser hinzu, denen das irgendwie hilft. Aber
ich meine, du hast jetzt ja Zahlen. Wie ist das Buch gelaufen? Kannst du da was?
Ja, ich nenne ja keine Zahlen. Wir
nennen nein, nicht Zahlen. Damit, aber du hast einen Vergleich.
Okay, gelaufen.
Hat es sich Leser gekostet, denkst du das?
Nee, ich glaube eh nicht, dass es immer die gleichen Leser sind. Nee, es lief tatsächlich ziemlich gut und vor allem die Reaktionen sind irre, weil es ist natürlich, das darf man nicht vergessen, was viele Leute an mir gut finden, finden auch viele Leute an mir schrecklich. Es ist natürlich sehr locker geschrieben. Weil so würde ich mit Sachen umgehen. Es findet viel Sex statt, um diese moderne Beziehung zu zeigen. Da wird halt gevögelt. Ich möchte, dass Sachen immer sehr nah an der Realität sind. Dadurch werden sie oft flapsig, auch oft witzig, weil das eine gute Art ist, um so Trauer nicht auszuhebeln, aber kurz mal durchzuschnaufen. Das fanden auch Leute blöd bei dem Thema. Ich war mal auf einer Lesung, die natürlich auch unterhaltsam ist und auch traurig. Leute weinen, man hört es an der Stelle richtig immer schniefen und dann rascheln die mit den
Taschentüchern. Ist das zweite Kapitel?
Wenn Kurt stirbt einfach. Das lese ich vor, weil es wichtig ist fürs Buch und da wird dann geweint, weil es auch sehr überraschend kommt. Und, aber
also das muss man vielleicht für die es nicht gelesen haben, einmal quasi, glaube ich, das erste Drittel des Buches oder beschreibst du das Leben
das von... Das passiert erst so auf Seite 50 oder 60 oder so.
Ich habe jetzt keine Zahlen, aber beschreibst du quasi diese Patchwork-Familie.
Das ist gespaltener Verhältnis von Lena zu dem Kind, weil die noch nicht weiß, wie sie es finden soll.
Und dann steigst du, glaube ich, kriegst du das nicht hin und dann fällt Kurt vom
Klettergerüst.
Das ist der Satz.
Ja, das ist der Satz.
Und da, also...
Aber die Leute sind, also die viele Leute mögen es und ich war mal auf einer Lesung, die sehr prägnant war, weil da war, was ich so eine geile Idee fand, eine Gruppe verwaister Eltern. Ich wusste gar nicht, dass das so heißt, habe auch den Fehler gemacht, das in der Lesung zu sagen. Da gibt's ja immer gleich so, natürlich muss man das wissen, als wenn ich das wüsste. Aber das war so toll. Die sind als so gemeinsamer Ausflug, machen die was miteinander und dachten, wir gucken uns diese Lesung an. Und dann war beim Signieren eine Frau da, die das aus dieser Gruppe, die hatte 1000 Notizen im Buch und meinte, es wäre so Wahnsinn, wie ich genau auch die Probleme mit ihrem Mann, ich hätte das alles getroffen, dieses Gefühl, die Hilflosigkeit. Und gleichzeitig hat eine andere Frau aus der Gruppe, und die hat sich leider nicht getraut, mir das in echt zu sagen, auf Instagram in einer ewig langen Story per Text geschrieben, wie furchtbar die Lesung wäre. Bei dem Thema, dass da gelacht würde und Sex und ja, also vielleicht kann sie ja schreiben, aber das wäre wirklich... Und dann habe ich den Fehler gemacht, mich auf die einzulassen und habe der geschrieben, es tut mir so leid, die hatte ein Baby verloren vor ein paar Monaten, es tut mir so unfassbar leid, dass dich das so scheiße kriegt, aber meine Intention ist eine richtige und es muss möglich sein zu lachen und über Sex zu reden im gleichen Satz mit Sterberei und die konnte das überhaupt nicht ranlassen an sich, hat auch das bei Instagram wieder gepostet, ach die feine Frau. Dann habe ich irgendwann aufgegeben. Also ich habe dann auch gesagt, pass auf, ich schick's dir, du musst dir das nicht kaufen, benutze es als Untersetzer oder lese es. Ich will nur, dass du nicht so traurig bist. Und dann meinte sie, ja, vielleicht benutze ich es auch als Kotbeutel. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, bei aller Liebe und jedem toten Kind der Welt, irgendwann ist auch mal Schluss. Ich seit 10 Minuten diskutiere ich mit dir über etwas, um dir das... Also so, es ist so emotional.
Also Trauer ist halt irrational. Aber ich weiß, also was ich ja auch probiere in dem, was ich mache, ist eine normale Sprache zu verwenden und habe dann... irgendwann mal irgendwas gesagt, wie der Tod ist ein Arsch oder so.
Ja.
Also was, ne? Und was da, und das ist spannend, dass die Reaktionen kommen selten aus fremden Bereichen, häufig aus Fachbereichen, ne? Also Menschen, die ja? im Hospizbereich arbeiten, andere Bestatter, die quasi, was du ja auch im Buch gemacht hast, du, also der Protagonist, die Lena, zieht sich, wenn ich das richtig verstanden habe, nach dem Tod, liest die Zettel, die ihr Lebenspartner mitgebracht hat und arbeitet sich so durch, da arbeitet sich durchs brandenburgische Bestattungsgesetz und arbeitet sich so an diesen ganz festen Regeln ab. Aber da wird eine Hürde halt geschaffen über diese Regelungen und ich glaube, dass normale Sprache diese Hürde abbaut, ja? Also, weil du hast es schön gesagt, wir gehen irgendwie alle auf die 40 zu. Die Chance, dass ich noch keinen Menschen in meinem Umfeld verloren habe, ist irgendwo unter Null. Mhm. Die Scheiße ist da und lass uns bitte zusammen gucken, wie kommen wir damit zurecht. Ich hätte ja eher fast gedacht, dass Leute dir ans Bein gehen, weil sie sagen, das hast du gar nicht erlebt, da darfst du nicht drüber sprechen. Das darfst du
hatte
nur.
Hatte ich auch Angst, ja. aber kam kaum. Ich hatte sogar im Gegenteil, das fand ich auch cool, Leute, die gesagt haben, dass ich diese Patchwork-Situation wahnsinnig gut getroffen hätte. Und das hat mich auch stolz gemacht, weil das auch da brauche ich keine Erfahrung zu, um mir vorzustellen, was ist, wenn du jetzt in mein, gutes Beispiel, wenn du, Erik Wrede, vor ein paar Jahren in mein Leben trittst und einen Hund mitbringst.
Rein theoretisch.
Genau, aber es ist tatsächlich ja so, dann liebe ich den ja nicht sofort. Ich finde ihn irgendwo von außen.
Hund, also
ich habe den nicht sofort geliebt.
Dieser wunderbare Hund liegt neben ihr, das muss man mal sagen.
Und nicht neben dir, mein Freund.
Beachtet mich nicht mehr, weil er damals im Zuge der rosenkriegartigen Rechtsanwaltskriege, die geführt wurden, habe ich Bücher bekommen und sie den Hund. Aber ja, das ist genau die Situation.
Ich kann es mir
du
auf jeden
hast
Fall
ihn nicht geliebt am Anfang?
Nein, ich dachte, ich kann doch mit, ich konnte mit
die
Hunden
Aufzeichnung
ewig,
sofort abbrechen?
Du weißt, dass ich mit Hunden nie was anfangen konnte. Und dann stand er da und dann dachte ich, aber der Typ ist ja ganz niedlich, dann nehme ich den Hund halt einfach mit. Und mit der Zeit fängt er natürlich an, die zu lieben. Aber am Anfang denkt man nur, ah, du bist süß. Hallo, wie gehe ich denn mit dir um? Und so dachte ich mir, ist Patchwork-Familie und so. Aber ich habe erstaunlich wenig, denn das war auch meine Angst, dass die Leute wieder sagen, du hast doch Kinder oder du hast doch keine Ahnung von Kindern. Und dann kann ich aber einfach immer sagen, ja, aber Schmerz ist Schmerz. Und glaub mir, ich hatte eine Menge davon in meinem Leben. Und solange all die anderen Leute sagen, meine Güte, du triffst es so genau, du machst es sogar besser. Mir haben Leute geschrieben, die Mütter oder Väter vor einem Monat verloren haben, die meinten, dass dieses Buch ihnen geholfen hat. All das habe ich nie vor. Ich will wirklich einfach nur was aufschreiben. Und dann können die zwei Nasen, die sagen, aber sie haben doch gar kein Kind verloren. Ich fange ja nicht an, mich zu entschuldigen, dass ich kein totes Kind habe. Weißt du, was ich meine? Also wo kommen wir denn dahin, wenn ich sage, ja, Entschuldigung, ich bringe noch schnell eins um, bis ich das Buch schreiben darf.
Aber ich geh weiter. Das ist was ich beobachte und echt schau finde. Weißt du, als ich so, ich meine, du warst da live mit dabei, als ich angefangen habe, mich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, wie schwer das so eine Themen auch medial hatten. Ja?
Haben wir nicht beide unabhängig voneinander eine Fernsehsendung über den Tod versucht und alle so, nein, das ist uns zu heikel, unsere Zuschauer sind zu alt, das könnte denen zu realistisch sein.
Na, aber auch das alleine, das, also ich habe jetzt gerade kein präsentes Beispiel, wo eine populäre Schriftstellerin, also eine, bist du?
Ja, natürlich.
Ein Buch schreibt, das so direkt und populär, ne? Also du hast das ja nicht irgendwie verkopft geschrieben, das ist ein Buch, der Schweiger wird es verfilmen, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Also wen spielt er da? Das
den Kurt, den Großen.
Natürlich.
Ich freue mich tatsächlich, dass Till das macht, weil der kann schon, ich verstehe gar nicht, wo dieser ganze Till Schweiger-Hass immer herkommt.
Ich hab nur gelacht.
Nee, ich meine aber, ich kriege viele so Reaktionen, muss das denn sein? Und ich denke, jetzt komm, wir lügen uns mal alle nicht in die Tasche. Erstens ist der Typ, hat der es drauf, einen Film zu machen, bei dem du weinst. Und bei dem viele kleine Kinder in 30er-Jahre-Klamotten rumrennen und sehr viele Kerzen in Lofts stehen.
Ja.
Aber der berührt einen immer mitten ins Herz. Warum denn nicht? Erstens. Zweitens gebe ich das ab. Das ist wie eine Coverversion. Ich habe damit nichts zu tun. Ich möchte gern, dass den Film viele Menschen sehen. Und drittens, Till wird dafür sorgen, dass den Film viele Menschen sehen, was auch in meiner Hundefutterkasse klingelt. Also gibt's für mich überhaupt gar keinen Grund, nicht diesen Film zu machen. Aber beim großen Kurt hatte ich jemand anders vor, also niemanden konkreten, aber hatte ich ein anderes Bild als Till Schweiger.
Nein, ich wollte
vor dem inneren Auge, um ehrlich zu sein.
Was da für Türen aufgehen, ne? Also ich fand auch, hätte mir jemand erzählt, dass irgendwann, ich weiß gar nicht, ob Honig im Kopf war, wahrscheinlich, ich guck mal kurz zur schlauen Redakteurin, war da einer der erfolgreichsten Filme in dem Jahr, als der rauskam oder so.
Das gilt vermutlich für jeden
Schweiger-Film. Aber dass der Film über Demenz
ja,
macht.
Ja, exakt.
Ja?
Musst du auch erstmal machen. Und dann sowas wie Kurt verfilmen, trau dich mal ein sechsjähriges Kind im Film sterben zu lassen.
Und dass man mit so einem Thema so in die Öffentlichkeit geht. Ich find's gut, weil ich einfach das Gefühl habe, ey, das ist so ein bisschen, ich hab, also ohne uns zu überschätzen, die Welle der sexuellen Aufklärung, ne, wo es plötzlich irgendwann normal wurde, über Sexualität zu sprechen. Ich glaube, dass wir gerade in Bezug auf Tod eine ähnliche Zeit...
Wir machen die Mortality-Revolution.
Hallo Netflix, ihr könnt uns kaufen. Nein, aber du weißt, was ich...
den Tod an.
Aber du weißt, was ich sagen möchte. Also ne, bis in die Anfang der 60er hätten wir da beide über Vögeln gesprochen. Mhm. Wir hätten alle so einen Kopf bekommen.
Aber es ist echt immer noch ein riesiges Problem. Und ich verstehe es auch, aber das liegt auch am... Ich glaube, dass das schon am ganz frühen
Umgang. Bist du jetzt beim Sterben oder
was? Ja. Ja, ich finde das irre. Also ich habe in meinem Leben meine erste Leiche nur gesehen, als ich für Viva beim Bestatter gedreht habe. Vorher habe ich keinen Toten gesehen. Da muss man sich erstens nicht wundern, dass all die jungen Leute sowas googeln und sehen wollen, wie Leuten Köpfe abgeschnitten werden, all diese Seiten
dann
wie Rotten.
Dann aber auch Gruselbilder nur.
Ja, sowas. Na, du, ich glaube, dass du ein wirklich dringendes Bedürfnis hast, das zu verstehen, denn du weißt doch instinktiv als Mensch, das wird passieren. Ich glaube, dass diese Neugierde auch bei
weißt
Unfällen...
Du das? Bist du dir sicher?
Ja, dass es passieren wird. Ja. Ich hoffe auch sehr, ehrlich gesagt. Ich habe nicht vor, für immer hier zu sein. Das ist mir jetzt schon zu anstrengend.
Ich blende das, ist das eigentlich deine Gürteltasche?
Ich blende, das ist meine Gürteltasche.
Ich blende das ziemlich erfolgreich aus, muss ich sagen.
Nee, es ist nicht so, dass ich das feiere und jeden Tag nicht warten kann, bis es passiert. Aber ich weiß, das flirtest du mit unserem
Hund. Der Hund guckt mich an. Hallo. Erkennst du mich wieder? Der hat mich vergessen, oder?
Der wird taub jetzt.
Der wird taub? Mhm,
der hört kaum noch. Neulich ist er im Park in die falsche Richtung gerannt, als ich ihn gerufen habe.
Aber ich bin doch auch taub. Das ist immer noch kurz. Nein, du lenkst mich ab.
Nein, ich wollte nur kurz noch zu Ende finden, dass ich es wirklich gruselig finde, dass wir den Tod alle nicht, dass wir den immer suchen müssen. Was glaubst du, warum Leute an Autobahnen beim Unfall stehen bleiben? Weil die einmal sehen wollen, wie ein Arm aussieht, wenn er ohne Scheiß nicht mehr im Körper ist.
Ich kann dir die Massen E-Mails, die wir bekommen, weil Menschen Praktikum machen.
Ja, aber ich finde das gut. Dieses Bedürfnis, mehr darüber zu wissen, wird immer unterbunden. Das ist dieses Pfui, guck da nicht hin. Die Oma ist jetzt tot. Meine Oma ist übrigens auch gestorben und hat noch eine Zeit lang im Bett. Ich glaube, ein, zwei Tage hat mein Vater, haben die dann noch im Bett liegen lassen. Einfach, damit man Tschüss sagen kann, damit man die noch mal anfassen kann und gucken kann. Nee, weil ich auf Lesereise war. Wir stehen uns auch nicht so wahnsinnig nah, aber einfach so zum Verständnis. Lass die Leute gucken und auch mal anfassen. Also keine Fremden und nicht auf der Autobahn, aber das immer so zu tabuisieren führt dazu, dass man Schiss hat davor. Und ich wüsste gern vielleicht sogar mehr oder möchte gerne mich damit anfreunden, dass es eh passieren wird. Und für mich wird das geringste Problem, Erik. Das wird für euch alle oder für Leute, die mich lieb haben, wird es ein Problem. Wenn ich nicht in Schmerzen sterbe, was ich hoffe, ich will keine Angst und keine Schmerzen haben, ist das Ding recht easy, denke ich. Ich bin dann nämlich weg. Für euch wird es furchtbar. Und das hilft mir tatsächlich, davor weniger Angst zu haben. Ich denke, ja, ich habe die Augen dann zu. Ich gehe davon aus, dass dann Ruhe ist, wie schlafen oder so. Und versuche deswegen weniger Angst davor zu haben.
Hast du mal, ich meine, du frönst den Zigaretten mindestens genauso lange?
Nein, ich rauche seit 2 Jahren zumindest E-Zigaretten.
Ja, ich mittlerweile ja auch.
Ich saufe nicht wie ein Loch.
Was hast du gerade gesagt?
Dass ich nicht wie ein Loch saufe, aber
das,
damit...
Das weiß ich, aber das finde ich auch gut, dass du nicht so viel trinkst.
Danke.
Aber jetzt zurück zu der Frage. Ich meine, jeder, der so lange raucht wie wir oder so lange konsumiert wie wir, hat einmal den Gedanken durchgespielt, der Husten, den ich habe, was ist das, wenn das der böse Husten ist? Hast du eine Idee, was du machen würdest, wenn Dr. Schmidt morgen sagen würde...
Naja, was soll ich machen? Also ich habe doch dann auch nicht viel Wahl. Dann habe ich wahrscheinlich ein paar Tage... richtig Panik und dann muss man lernen, ich habe in den letzten 2-3 Jahren irgendwie gut lernen können, Ist-Zustände akzeptieren, eine Sache, in der ich überhaupt nicht gut bin, war und ich kann inzwischen, ich brauche so einen halben Tag Durchdrehung, in dem geweint wird und mir das Herz rast und so und dann kann ich inzwischen ganz gut mich sortieren und sagen, okay, ist jetzt nicht zu ändern, wie gehen wir am besten damit um und wenn das in sehr starken Schmerzen und einem Dahinsiechen enden wird, dann werde ich mich umbringen oder dafür sorgen, dass irgendjemand mir dabei hilft.
Das war die Frage, also, wir haben 2 Freunde in den Krebs einfach also an der Therapie auch kaputt gehen sehen. Mhm. Und ich auch für mich immer darstelle, überlege, hätte ich den Mut, das zu machen? Ne? Also,
weiß ich auch nicht, aber ich nehme an, wenn du erstmal genug Schmerzen hast, hast du den Mut. Also jetzt mal ohne Quatsch, ich glaube, dass du das nicht machst, weil du denkst, ja, dann bin ich halt schon mal 2 Wochen früher weg. Aber wenn dir dein ganzer Körper so wehtut, oder also dein Körper wird dir Bescheid sagen, ob du den Mut hast oder nicht.
Weil was mich, also ne, ich jetzt auch in der Arbeit ja immer wieder Menschen kennenlernen, die... in einer mehr oder weniger finalen Phase sind. Mhm. Und ich...
Wie sind die denn? Akzeptieren die das?
Ich ganz häufig denke, boah, ob ich noch so viel, also wie viel Optimismus oder auch sich an Strohhalme klammern. Ne? Also da bin ich, glaube ich, einfach auch der totale Hypochonder und da auch Pessimist wahrscheinlich. Ich würde immer denken, ey, kann ich da bitte schnell, also ich glaube, ich würde relativ schnell den Weg gehen, ich mache noch 8 Wochen toll und dann...
Aber warum nicht, wenn du eine Zeit hast, also wenn wir was von, keine Ahnung, wenn du eine Zeit von 3 Monaten hast, warum nicht genau das machen? Sich das noch 8 Monate, du bist eh irre hedonistisch. Du hättest die beste Zeit deines Lebens davor und dann guck, wie es dir, also man kann ja eh keinen Ratschlag geben, aber nein, ich glaube, dass jeder das irgendwann akzeptiert, einfach weil diese, die Nicht-Akzeptanz einen auffrisst, dieses dauernd Angst haben und dauernd wütend sein und traurig sein, was man dann ist, das macht dich kaputt, deswegen
will man sich umgehen. Ich erinnere mich halt, ne, bei dem, ich habe den auch als Namen, bei unserem Freund Marc, der quasi gerade am Anfang meines Blätterlebens verstorben ist. Der hat halt ab dem Moment der Diagnose war der nur noch im Krankenhaus. Du erinnerst dich dran, der hat die Chemo am Anfang ja nicht verkraftet. So, ich dachte, ey, hätte der das nicht gemacht, ne? Hätte der vielleicht...
Nicht die Chemo gemacht?
Ja.
Ach komm, der stand trotzdem auf der Fanmeile vor 100.000 Leuten und hat einen schlechten Bass gespielt oder was hat er nochmal gespielt?
Ich weiß nicht, er hat glaube ich gesungen oder so.
Ja, na, ja. Alt, nicht besonders gut, machen wir uns nichts vor. Der Marc war ein cooler Typ, aber nicht so gut an der Gitarre. Nee, aber der hat ja trotzdem genau das gemacht. Also ja, jeder nach seiner Art, wenn ich eine Krebsdiagnose kriege, werde ich auch erstmal Bock haben auf eine Runde Chemo. Machen wir uns nichts vor. Ich bin nicht hippie genug, um zu sagen, dann sei es jetzt so. Soll der jemand sich meinen Körper holen? Und dass er sich für eine Chemo entscheidet,
macht keinen Sinn. Ich sehe ja genau beide Gruppen. Ne? Ich habe häufig Menschen da, die keine Chemo als Hintergrund haben. Die sagen, ich möchte das nicht. Mhm. Ich gehe offenen Visiers in diese Richtung. Ich habe gut gelebt. Ich möchte jetzt nicht, dass irgendjemand mir die Hoffnung immer hochhält. Und das ist was, worum ich, also um so eine Angstfreiheit, die dann kommt und sagt, ich gehe den Weg, darum beneide ich Menschen. Das ist was, das ist, weil ich das Gefühl mir nicht vorstellen kann.
Du wirst es können. Du hast keine andere Wahl. Ich meine das wirklich, weil die Angst frisst dich auf. Ich weiß, wie es ist, Angst zu haben. Auf verschiedenen Level von Angst. Und das, du wirst irgendwann, ich glaube wirklich, dass man nicht anders kann, als sich darin zu noch nicht mal ergeben. Es klingt so fies, aber eben die Angst abzulegen, weil sie dir auch nicht hilft. Die Angst macht, dass du nicht entspannt ein letztes Mal saufen, kiffen, vögeln, was auch immer kannst, sondern dass du die ganze Zeit denkst, jetzt ist es bald soweit. Ich glaube, dass das automatisch kommt, dass dein Körper beschließt, ich muss jetzt mal aufhören, Angst zu haben, sonst sterbe ich noch früher an Stress.
Aber
vertrau darauf. Ich bin mir sicher.
Dann vertraue ich dir. Aber was ich halt wirklich merke, und da habe ich auch zum Buch von mir ähnliche Rückmeldungen wie du bekommen, wie gut das, da bin ich immer selber auch weit, also selber angetan und total gerührt, du denkst, okay, so viel ist da in dem, also mein Buch ist natürlich genauso toll wie deins.
Dein Buch ist mindestens genauso toll wie meins.
Aber du denkst, warte mal, das ist jetzt ja nicht ein literarisches Meister, also es ist...
Darum geht's ja auch nicht.
Das toll, ich nein, auch nicht. Aber ich stütze eher da, was quietscht hier eigentlich?
Das ist der Hund, der schnarcht. Das ist wirklich der Hund, der schnarcht. Du hörst es nicht, weil du taub bist. Ja. Warte mal, ich mach's Mikro ganz langsam an, den Schnarchen.
Der unglaublich süße Jack
der
Russell.
Ist wach geworden.
Aber dann beißt er dir in dein Mikro rein.
Nee, der ist jetzt auf Antidepressiva, der beißt nicht mehr.
Und ich weiß, ich hatte am Anfang, also ne, du bist quasi jemand, der doch ja schon einfach immer in der Öffentlichkeit steht, aber als das mit dem Buch so losging, ich habe eine ganz tolle Lektorin, das ist die Tochter von diesem alten Gerd Ruge, den kennen einige, dieser alte Russland, Elisabeth Ruge, und die dann irgendwann meinte, dass es so Aufgaben gibt, die man annehmen muss, und das finde ich total spannend, wie so Medien funktionieren, wie auf einmal über den Tod gesprochen wird, wenn wir uns den jungen, netten Bestatter aus Berlin einladen, wo du denkst, warte mal, vor einem Jahr hättet ihr das nicht gemacht und da hätte da jemand gesessen, der hätte es mit anderen Worten gesagt, wie einfach diese Stellschrauben sind, um eine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit zu verändern. Ne? Und ich weiß, dass du in Witzen immer sagen musst, dass ich da richtig Bock drauf habe. Ich habe da gar nicht so viel Bock drauf. Ich merke nur, es muss gemacht werden. Das ist
ja.
Oh, ja, ich sehe genau, was jetzt kommt.
Nein, nee, gar nichts kommt. Ich glaube, dass du das wirklich gut machst, aber ich glaube, dass du auch ein Typ bist. Ich habe dich ja immer, schon bevor es losging, habe ich dich immer gesagt, du wirst bestimmt so ein Popstar-Bestatter und du bist es nicht geworden. Keine Sorge, ich höre so viel gute Sachen und ich finde es immer noch so toll.
Können wir nochmal erzählen,
toll,
wie wir uns kennengelernt haben?
Nein, wie du das anders gemacht hast als alle anderen. Wirklich, ich war ja bei dem ganzen Prozess dabei. Ich finde es so irre geil. Aber du hast halt auch die Fresse und die Geschichte und tatsächlich auch die Art, dich auszudrücken, um in Anführungszeichen so ein Fernsehmedien-Popstar-Bestatter zu sein. Und dann ist es neben tatsächlich genau deine Aufgabe. Ich glaube nicht, dass du morgens aufgewacht bist und gesagt hast, ich muss den Tod in die Welt tragen, um
Nein,
das Tabu zu brechen.
Nicht.
Aber du hast dich für diesen Job entschieden und kannst das genau sehr gut machen. Und das machst du richtig und das
aber
ist
ich toll, wollte nur sagen, wie, also deswegen aber auch, weil dein Buch und sowas, ich habe das ja auch in vielen Gesprächen mit Menschen, die so Trauerbegleitung machen, ne? Wie die quasi auch als Menschen mit deinem Buch arbeiten, um, wenn sie selber kein Kind... Ja, natürlich. Mhm. Also einfach, um sich in diese Welt reinzubewegen, cool. Weil wenn du so ein paar Regeln für Trauer aufstellen kannst, das, was du mit dem Kind sagst, mich treffen Geschichten immer dann, wenn ich sie spiegeln kann. Ja? Mhm. Und natürlich, du weißt es, ich bin vor anderthalb Jahren Papa geworden. Mhm. Natürlich, die
ich möchte kurz sagen, nicht von mir.
Ach so,
nur
ja.
Nur nochmal, um sicher zu gehen, hast du Radio 1 zu sehen. Sarah, du weißt ja, ich bin Papa geworden. Deine Tochter steht neben uns. Ja, ist nochmal anders mit Kindern wahrscheinlich, ne?
Ich kann, also mir fällt das zum Beispiel, ich kann gerade keine Kinder begleiten, die so alt sind wie sie. Hm. Weil das würde ich...
Begleiten im Sinne von, wenn die sterben oder begleiten, wenn genau. Deren Eltern... Ah, das, okay.
Guck mal, wir begleiten so, also in Berlin sterben ungefähr 150 Kinder unter einem Jahr oder auch noch als Sternkinder im Bauch. Wir begleiten davon wahrscheinlich ein Drittel oder so.
Ja, du hast dich wahnsinnig darauf spezialisiert. Na,
nicht
ne? spezialisiert.
Ich habe einfach, weil bei uns so viele junge Leute Rücksicht arbeiten. Darauf. Aber ich kann, also mir, ich könnte das gerade nicht, einfach weil das, ich würde das zu sehr auf mein Leben übertragen, würde zu viel, ich weiß, als Mathilda das erste Mal, also wir haben Glück, dieses Kind ist einfach nie krank und er hatte das erste Mal Fieber. Und augenscheinlich, wie ich dann lernen durfte, Kinder haben sehr häufig Fieber.
Ja, aber wenn man das nicht weiß, denkt man halt auch
sofort. Und ich sofort so, okay, so fangen alle Horrorgeschichten, die mir auf Arbeit erzählt werden, an. Und das, dann kommen da schon Ängste hoch, die ich eigentlich ansonsten echt gut wegschieben kann. Aber gerade bei der habe ich das doll, aber eigentlich finde ich es auf so einer Metaebene auch wieder total bescheuert, weil die Chance, dass ein Kind stirbt, ist wirklich relativ gering. Wir sind irgendwie, glaube ich, bei 2 oder 3 Promille. Das ist, glaube ich, die geringste Kindersterblichkeit, die wir je hatten. Und was ich daran immer so traurig finde, ist bei so einer Art Wertung, was ist denn jetzt am schlimmsten?
Ja, das ist
was, wo man ganz doll aufpassen muss, finde ich. Weil wenn deine Oma stirbt, und nach 60 Jahren Ehe ihren Mann, also das ist jetzt nicht der wahre Hintergrund von Sarahs Oma, aber wer sagt denn, dass jemand, der mit 90 stirbt, weniger vermisst wird, nur weil er ein erfülltes Leben hatte? Das sind so Sachen, da kommt mir persönlich ehrlicherweise.
Naja, da ist ja aber, glaube ich, auch der Gedanke ein anderer, weil man da, also ich finde die Gewichtung auf einer anderen Ebene sinnvoll. Der hat tatsächlich ein schönes Leben gelebt, dem wurde nichts weggenommen, während du bei einem kleinen Kind denkst, ach fuck, was da noch alles hätte passieren können. Der hat das nicht gelebt. Aber das ist ja nun eine ganz andere Nummer. Da geht es jetzt um den Wert eines Lebens, den sowieso niemand benennen kann und sollte.
Du hast vorhin was Schaues gesagt, nämlich, wenn du weg bist, habe ich damit zu kämpfen.
Exakt, genau.
Und ich kann dir sagen, das ist auch nicht gerade das Beliebteste, jemand in meinem Alter, der sozial eingebunden ist, wird mit einem Verlust besser umgehen als jemand, der 85 ist, sich vielleicht nicht mehr gebraucht fühlt. Also die Prognose ist teilweise schlechter bei alten Menschen als bei jungen, obwohl
die Prognose für was? Für
ob man wieder zurechtkommt mit dem Leben oder ob man
nach so einem Verlust. Okay, verstehe.
Weil du das ist, also das, was viele immer als Ammenmärchen haben, dass kurz nachdem der Mann stirbt, geht die Frau hinterher, weil die sich einfach auch aufgeben. Ne? Da wird dann weniger gegessen, da wird sich weniger um sich gekümmert. Das habe ich ein paar Mal im Jahr, wo du wirklich denkst, das kann doch nicht sein, dass die 8 Wochen nach dem stirbt. Wie absurd ist das denn? Ja, also das Romantikerherz in mir, in mir berührt das. Aber wie traurig ist es auch, dass quasi das die einzige Perspektive war, die man aufs Leben hatte. Und das ist was ich zum Beispiel so Familien immer mitgebe. Meine Situation ist ja häufiger, die Eltern leben hier und die Kids sind auf der Welt verstreut, zu sagen, wisst ihr was, die Scheißphase, die kommt danach. Jetzt ist gerade Action, jetzt wird Trauerfeier organisiert, jetzt klapsen die Synapsen. Aber glaubt mir, in einem Vierteljahr, in einem halben Jahr, wenn es nicht mehr normal ist, wenn nicht mehr jeder kommt und fragt, wie es dir geht, das ist die Phase, wo man schauen muss, wie gehe ich denn damit um. Weil das, was du in Kurt beschreibst, ich habe mal irgendwann, also wenn ich jetzt 3 rumgetrunken hätte, würde ich sagen, dass ich in der Trauerbegleitung erkenne, ob Paare einen Verlust als Paar überstehen oder nicht.
Echt?
Das ist ganz gruselig. Also,
ja,
weil da ganz viele Ebenen aufgehen. Also ich habe zum Glück, das waren jetzt niemand, die bei uns war, aber wie unbewusst da auch Vorwürfe kommen. Wir beide haben ein Kind zusammen, die stirbt dir, als ihr draußen
unter deiner Aufsicht und so.
Also wie schnell da auch eine Ebene von du, also das würde ich wahrscheinlich nie sagen, aber du hast mein Kind verloren. Mhm. Oder wie oft Frauen, und das tut mir so in der Seele weh, wenn die ihr Kind noch im Bauch verlieren, diese Frage, habe ich irgendwas Falsches gegessen? Und da ist ganz schnell eine Ebene da. Du hast mein Kind verloren, du hast dich nicht richtig gekümmert.
Echt?
Oh. Also, und sei es nur, dass
das... Naja gut, wenn der Verlust so groß ist, dann ist es natürlich ganz doll befriedigend, einen Schuldigen zu haben, damit es nicht so wahnsinnig unerträglich aus dem Nichts kommt. Deswegen fällt Kurt von einem Klettergerüst. Ich habe mir sehr wohl überlegt und ich habe es extra so, also erstens so zart wie möglich...
Du hast dein Buch durchdacht.
So wenig wie möglich darüber geschrieben, einfach um so diese Gier nach Sterben so gering wie möglich zu halten, die ich für, wie gesagt, für sehr normal halte und so, aber, und auch außerhalb von irgendeinem Zuständigkeitsbereich, damit ich genau dieses Fach nicht auch noch aufmache, du hast mein Kind aufs Klettergerüst gestellt oder
über den
so.
Teil, also ich, ohne jetzt den Buch, das sollen alle nochmal, die es noch nicht gelesen haben, dringend lesen, aber jedenfalls, du beschreibst nur, der fällt runter,
und das
niemand,
keiner Schuld
hat, niemand
ist,
hat ihn geschubst, auch die Aufsichtspflicht ist nicht verletzt worden, sein Genick ist gebrochen, du beschreibst, der Protagonist imaginiert kurz, wie war wohl das Geräusch, als das Genick gebrochen, und mehr Voyeurismus wird nicht bedient.
Nee, gar nicht, also das Geräusch war auch eher gar nicht der Genickbruch, sondern wie klingt das, wenn ein kleines Kind so wie so ein Sack runterfällt, und darum ging's. Nee, ich habe das extra super kurz gehalten, genau deswegen, weil ich wusste, ich kenne das auch von mir, weil wegen diesem Tabu haben wir nun mal Bock auf den Tod. Wir wollen da hingucken und wir wollen deswegen auch Filme gucken und Horror und gruselig und so. Wir wollen uns damit auseinandersetzen und das würden die Leute bei dem Kind, was stirbt, auch wollen und das verstehe ich. Ich wollte es nur nicht bedienen. So, ich dachte, ich verstehe, dass ihr das Bedürfnis habt. Ich kenne das von mir, ich habe das auch. Ich habe zu viel Respekt vor diesem Jungen, den ich nicht kenne, aber irgendwie doch, um das anzubieten. Deswegen ist es sehr gut, man ist auch bei der Beerdigung nicht dabei, weil es eben auch nur ein ausschlaggebender...
Das ist spannend, du hast ganz viel über das Bestattungsrecht in Brandenburg.
Ja, ich habe mich komplett drum gedrückt quasi. Ja. Im Friedwald, Inspiration von dir. Friedwälder hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das sind ne, so Wälder, in denen man einfach an einem Baum rumhängen kann, im übertragenen Sinne. Da wird er bestattet. Und jetzt weiß ich ganz viel über Oranienburg und seine Friedhöfe. 12 Friedhöfe, einer jüdisch, einer irgendwas anderes, ein Wald. Falls du eine Frage hast zu Oranienburg und Friedhöfen.
Wo wirst du bestattet?
Mein großer Traum ist, wie du weißt, ich bin noch nicht sicher, ich glaube immer noch, auf der gegenüber der Insel der Jugend, auf dem Friedhof, ich weiß nicht, wie der heißt, auf Altstralau. Ich bin aber nicht in der Kirche, das müsstest du nochmal für mich klären.
Das kriege ich für dich geregelt.
Den einen oder anderen Euro
ich glaube,
da fliegen
ich auf,
lassen.
Nee, ich glaube, das kriegst du hin. Du darfst dann auf dem Friedhof, also wer da mal hin möchte, wenn ihr auf die Halbinsel Stralau fahrt, kommt der irgendwann rechter Hand. Du hast quasi Wasserblick.
Ja.
Aber, und das ist ganz schau, da drauf steht eine Kirche.
Mhm.
Die ist super schön.
Ja.
Da wiederum darfst du nur rein, wenn du in der Kirche bist.
Ja.
Beerdigt werden darfst du da. Aber wenn du nicht in der Kirche warst, gibt es hinten so eine ganz kleine, sehr kalte und auch nicht unbedingt, Entschuldigung, schöne Kapelle, wo du
ich werde dann mit deinem Kombi da reingekarrt, aber in den Hintereingang.
Genau,
und dann sagen die Leute, ciao, und dann trägst
also,
du mich persönlich vermutlich in mein Grab am Wasser.
Ja, ich habe ja dich darum gebeten, dass du, wenn du vor mir sterben solltest, was ich ob des Lebenswandels nicht ganz genau weiß, dass du bitte keine harten Wünsche hast, wie unbedingt die engsten Skinny Jeans der Welt, weil ich möchte die nicht anziehen.
Wir hatten darüber mal gesprochen. Es ist ja schon als noch lebender Mensch schwer, sich eine Skinny Jeans anzuziehen. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie super schwer das sein muss, einem leblosen Körper so eine Hose überzustülpen. Wollen viele Menschen in Skinny Jeans beerdigt werden?
Die Generation der Skinny Jeans kommt ja jetzt erst. Davor habe ich aber Angst. Was aber da ist natürlich die Generation.
Süß, davor hast du Angst, nur weil dann so viele
Beinchen kommen. Das ist richtig
anstrengend. Ich weiß, ich glaube, ich finde es ganz toll, dass du sagst, ich habe ein bisschen Angst, wenn die ganzen Skinny Jeans Träger sterben.
Ich durfte mittlerweile ein paar Motorradfahrer beerdigen
und selbst
die in die Lederkluft zu bringen. Also ich habe die alle lieb, aber das waren die Momente, wo ich die wirklich verflucht habe.
Ja, vollkommen zu Recht.
Ja.
Du hättest dich im Nachhinein noch mit so einem Schlafanzug oder so dafür rechnen können. Ja, Lederkluft kommt ran und dann einfach so.
Dann guckt noch einer rein.
Nein, das darf man auch nicht.
Und das soll auch immer...
Ich ziehe keine Skinny Jeans an, ist eh gar nicht mehr Mode. Wir kommen wieder zu Straight Jeans.
Okay, modisch bist du weiter vorne.
Keine Sorge, ich sorge dafür.
Sag mal, wie heißt dieser Typ, den du immer geguckt hast, den würde ich nämlich gerne hierher einladen, der diese Modegeschichte gemacht hat, wo Freundinnen dir Klamotten kaufen.
Mir Klamotten kaufen?
Ja, wenn diese Fernsehsendung, wie heißt die Sendung?
Shopping Queen?
Shopping Queen. Wie heißt der Typ, der
das macht? Guido Maria Kretschmer.
Guido Maria Kretschmer.
Ich glaub, der ist, du weißt, ich liebe den heißblütig, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der gar nicht so, also der labert halt ohne Ende. Aber auch so, nee, aber der ist dann so ganz woanders beim Thema. Der ist sehr süß. Ich frage ihn auf Ruf Vox an oder so. Ich mag den gerne.
Hallo Onkel Vox, ja.
Hallo Guido, komm mal zum Sterben beim Erik bei.
Aber also jetzt kurz zurück. Das heißt, das wäre schon ein Friedhof, wo du hinwollen würdest?
Ja, weil der so, ich bin ja schon ein Berlin-Kind und ich wurde hier geboren und ich wollte hier nie richtig weg. Und ich bin auch ein Stadtkind. Wenn ich jemals aufs Land ziehe, dann glaube ich einfach nur nach Pankow oder irgendwie so ein Stückchen raus. Also wäre auch Berlin cool und eine Bekannte von mir liegt da auch, wobei mir das so ein bisschen egal ist, aber es ist einfach ein schöner Ort. Ich habe da schon so oft rumgesessen, da ist ja direkt einfach Wasser, kein Zaun, kein nichts. Soweit ich das sehe, sind die schon besetzt, die Plätze. Aber ich nehme an, du findest mir noch was Kleines,
wenn das jemand findet. Also das ist das, was ich dir in jedem Fall auch schulde.
Ganz im Ernst, wenn du mir eins schuldest, dann wirklich das, dass du mein Ende zumindest vernünftig bereitest. Ich finde ihn da schön. Ich finde cool, dass man auf die Insel der Jugend guckt. Es ist Osten, es ist Kindheit, es ist Wasser, es ist wunderschön da. Und es ist komplett egal, weil ich tot sein werde. Aber warum denn nicht?
Aber was ich eine Sache, die ich an dir sehr schätze, ist, es gibt wenig Menschen, die mit so viel Wurf lieben können, aber auch mit so viel Wurf Leute
verachten können. Ich bin schon weg davon. Ich werde milder mit der Zeit.
Du wirst altersmilde?
So. Ich verachte Leute hart.
Das ist das Erste, was ich denke, ja.
Und in der nächsten Sekunde danach denke ich, ja, aber der hat halt auch ein beschissenes Leben gehabt.
Kannst du aber diese meine Frage wirklich? Nicht? Ich wollte dir eine Frage. Guck mal, es ist ja normalerweise, jetzt wirst du heute mal ausgefragt. Ich weiß, es ist selten für dich. Ich hätte ja gedacht, dass du zu den Menschen gehörst, die vielleicht eine Liste haben von, der darf auf keinen Fall auf meine Trauerfeier kommen.
Nee. Ich will vielleicht noch nicht mal eine Trauerfeier. Ich weiß gar nicht, was das alles soll. Also ich bin wirklich so ein bisschen, ja, aber dann bin ich tot und die mir ganz nahe stehen, werden ihren Weg finden, sich bei mir zu verabschieden über meinen Bestatter, nämlich dich. Du kannst dich bei der Gelegenheit ja auch gut verabschieden. Es wäre schön, wenn ich Unterwäsche anbehalten würde. Ich fände es absurd, wenn ich nicht mehr da bin und du nochmal guckst. Und mehr ist es nicht. Ich weiß gar nicht, das ist mir auch zu viel Aufregung. Du kennst mich doch, ich habe gar nicht so viele enge Freunde. Die werden das schon irgendwie erfahren und die sollen gerne irgendwo hinkommen und Tschüssi sagen. Aber ich brauche da keine Einladung.
Ja, aber jetzt kommt der Punkt, das habe ich gerade bei Menschen, die ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen. Du bist ja mehr als...
Ja, aber das... Nee.
Lass mich doch mal
ausreden. Aber ich bin nicht mehr als das. Aber sag, entschuldige
doch, ich. Doch in der Rezeption draußen.
Das ist wahrscheinlich mein Problem, die Rezeption draußen. Da stirbt Sarah Kuttner privat und Sarah Kuttner hätte gerne Mama, Papa, wenn die noch am Start sind und Erik und mein Freund und meine alle Hunde, die noch leben und die Leute, die 3, 4, 5 anderen Leute, die ich lieb habe, die sollen da sein und dann sollen die wieder abhauen. Und machen, was immer sie wollen. Ich will gar nichts vorgeben. Ich finde es auch gruselig, Leuten zu sagen, und dann geht ihr in eine Kneipe und feiert richtig. Die sollen so machen, wie ihnen ist. Meinetwegen geht jeder danach alleine nach Hause und nimmt Drogen oder weint
ich
oder
tanzt. Das Einzige, was tanzt. Ich vorgebe, dass ich nicht verbrannt werden will, das habe ich irgendwie vorgegeben.
Warum? Das ist so viel Platz sparen da. Du kannst mich gerne verbrennen. Auch damit ich da in die erste Reihe passe beim...
Ja, aber das... Ja, A, denke ich, dass wenn du so ein bisschen mehr Grün auf dem Friedhof erhältst, das auch ökologisch nicht schlecht ist. Und außerdem habe ich auch... Also soll ich auch ein bisschen
Angst vor Feuermäuschen.
Ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst
aber vor... Aber nur ein ganz kleines bisschen stimmt.
Ja, aber ich glaube, so eine Vorstellung kommt dann mit rein.
Du weißt, dass du tot bist, wenn du verbrannt wirst.
Ja.
Du checkst doch selber immer gegen, ob die Leute auch tot sind, bevor sie verbrannt werden. Du hast mir selber erklärt, dass beim Verbrennen, habe ich auch im Buch benutzt, ist dir vielleicht aufgefallen, nochmal ein zweites Mal ein Amtsarzt gucken. Also da ist eine Menge von dir drin an so Fachwissen, fällt mir gerade auf. Kommen muss, um wirklich sicher zu gehen, dass derjenige tot ist.
Es geht auch nicht um das, ob jemand tot ist, aber ich finde, also ernst geantwortet, ich finde, ne, beim Verbrennen bleibt ja, also sind diese mineralischen Einlagerungen, das sind nicht mal Asche. Ja. So, und ich finde irgendwie die Idee, einen Körper zu Grabe zu tragen, ne, also
das ist was ich
irgendwie wichtig finde, weil du bist wahrscheinlich schlauer als ich, aber dieses Abstrahieren von 2 Meter Erik auf 3 Kilo Erik, kriege ich nicht hin. Und ich finde schon, also für die, die da sind, einfach auch die Idee, wir betten den auf einen Ort, wo der auch langsam in die Natur wieder übergeht. Also ich habe so dieses schnelle Weggehen, das sind Sachen, Das hat ja, da gibt es ja keine rationalen Gründe für.
Ja, das wobei, das klingt schön. So habe ich mir das noch nicht gedacht. So ein langsames mir ist es wirklich so ein bisschen wurscht. Ich denke einfach, ich spare mehr Platz für andere People, die da
aber
noch
du erhältst
kommen.
Auch die Umwelt, wenn du halt wirklich 2 Quadratmeter
ist das nicht? Ist das, ach nee, wir hatten sogar darüber auch schon mal gesprochen, dass das eigentlich, das ganze Einäschern oder nie irgendwas wäre relativ
also problematisch. Also ist mal gerade die Frage, wen du fragst, die ganzen Krematoriumsbetreiber, wenn die gerade sagen, es ist natürlich viel ökologischer, sich einäschern zu lassen. Was sie dabei, ich habe auch nicht die 100%ige Antwort, was sie dabei aber halt nicht betrachten, ist, dass du einfach auch zumindest im Sendegebiet von Radio 1 für 20 Jahre 2 Quadratmeter Grün erhältst. Ja, und das ist schon signifikant, was da im Zweifel auch passiert. Und was ich
finde. Was bedeutet, dass man im Zweifel 2 Quadratmeter Grün erhält?
2 Quadratmeter ist die Fläche von eine Erdbegräbnisstätte.
Aha, wir waren schon wieder bei ich war geistig noch bei der Umweltverschmutzung.
Und, ja, und da bin ich ja auch, dass quasi mehr Grün auf diesen 2 Quadratmetern ist. Und was, also auch die Initiativen, die in Berlin für den Erhalt von Friedhöfen sich einsetzen, Friedhöfe sind gerade Naturreservate mitten in der Stadt. Ne? Ich habe gerade so eine ganz tolle Kapelle vom Berliner Dom, den haben wir ganz lieb, gepachtet. Da ist ein Vogelkasten für eine Eule und ich wusste am Morgen, weil ich denke, dass da oben Otto die Eule wohnt, ja, und da sind Bienen drauf. Also Friedhöfe als Platz sind gerade in so großen Städten einfach ein immens wichtiger Faktor. Das ist das, was ich
halt die 1,60 Meter.
Ja, aber ich kann dich ja in den größten Sarg der Welt packen, das ist ja nicht das Problem.
Ja, also mir ist es, das ist tatsächlich eine schöne Idee, damit noch irgendwie was Würmer zu fördern.
Dürfte der kleine Hund bei dir sein? Wäre das eine Idee?
Das würde aber bedeuten, dass ich innerhalb der nächsten 1-2 Jahre sterben müsste und vielleicht wäre es mir ein bisschen früh.
Na, aber vielleicht kaufen wir dir ja schon einen Platz, packen da heimlich den Hund hin.
Nee, ich habe für den Hund andere Pläne.
Ah.
Ja.
Weil das habe ich dir erzählt, es gibt, ich glaube, im Ruhrgebiet gibt es einen Friedhof, wo du dich mittlerweile mit deinem Hund zusammen beisetzen lassen kannst, was ich total schön finde als Idee, weil ich glaube, gerade viele alte Leute...
Ja, voll. Ja. Ich find immer furchtbar, dass Hunde nicht mit auf Friedhöfe dürfen. Ich kapiere schon, die pinkeln und die kacken, aber Kacke macht man weg und Lässt Pipi gehört zur Natur. Und die dürfen doch dahin. Es ist doch auch nur Natur. Das finde ich furchtbar.
Lässt du den Hund klonen heimlich? Gibst du?
Nein. Ich habe ja genug zu Hause. Irgendwann muss einer mal gehen, jetzt langsam.
Ja, aber der hält noch ein bisschen
durch. Der hält noch ein bisschen durch. Der war gerade erst beim Tierarzt, dem geht's gut. Sollen wir darüber nach der Sendung sprechen, über die Blutwerte von dem gemeinsamen Hund? ich glaube, ich würde trotzdem, notfalls kann man das doch nachliefern lassen. Dann habe ich da ein Grab. Natürlich kann das nicht offiziell, aber geht man da mal abends hin und macht ein Stückchen Hundeasche noch hinterher oder was? Das geht auch.
Aber wäre das zum Beispiel was, wo du mit der Familie noch da ist, wo du sagst, ey, wollen wir als Familie nicht zusammen einen Ort haben?
Nein.
Not gonna happen.
Nein, möchtest du mit deiner Familie zusammen
Nein, anders, die dürfen halt zu mir kommen, ne? Das ist ja, ich hab die Partnerschaft für eine Stelle in Berlin Mitte übernommen. Wisst du was? Ich gebe euch da gerne einen Platz, aber es ist meine Stelle.
Ja, das ist auch so typisch du, ganz im Ernst. nee, ich will nicht. Ich glaube, dass, ich will mit mir allein oder mit meiner eigenen Familie. Also nee, ich habe gar keine vor, eine zu gründen, aber nö. Und das ist ja im Westen war auch noch so weit weg. Vielleicht sind das Freunde später oder so. Ich glaube, das ist doch eh alles anders heutzutage. In 2020 ist Familie nicht das allerwichtigste Ding, sondern die Leute, die du dir zur Familie machst. Und das sind auch in deinem Fall, ja, und in meinem vor allem Freunde. Natürlich hat man Familie lieb und die sind da und haben was für einen gemacht, aber später im richtigen Leben neigen Leute auch dazu, einfach nur erwachsene Menschen zu sein, die nicht unbedingt miteinander verbunden oder befreundet sein müssen. Ich habe einen sehr lockeren Kontakt mit meiner Familie und es wäre absurd, wenn wir zusammen begraben würden und keiner von denen hat das, glaube ich, vor und die sind alle sehr entspannt damit.
Was ich spannend finde, ist, mit welcher Resolutheit du quasi davon ausgehst, dass nach dem Tod nichts kommt.
Ich sage auch nicht nein, wenn was Cooles kommt, aber ich glaube nicht, dass was kommt. Was Schlechtes wäre blöd, aber das wäre zu absurd und ich bin, glaube ich, kein schlecht genuger Mensch, um auch in einer christlichen Welt...
Du bist auf der Gästeliste, da bin ich mir auch sicher.
Wie auf der Gästeliste? Ich komme doch nicht... Für oben oder für die Mitte. Mir reicht auch die Mitte, da wo es einfach nur Stulle gibt oder so. Weißt du, ich muss nicht Gold und Regen und Milch und Honig, Fegefeuer müsste ich auch nicht, wenn ich einfach in so einer Parallelwelt mit Altbau und Stulle kommen könnte. Aber da ich daran nicht glaube, wäre es einfach absurd, das zu hoffen. Und das ist eigentlich auch das Beste, was passieren kann, weil wer weiß, ob mir das im Himmel gefällt oder wo immer man angeblich
danach denkt. Wie langweilig das vielleicht auch wird.
Na, man weiß es
doch nicht. Ich wäre auf jeden Fall nicht da, da bist du dir wahrscheinlich sicher.
Oh, es wäre so ein ruhiger Ort dann. Ich hab dich trotzdem lieb. Bist du dir nicht, du hast, glaubst du, danach kommt was?
Also grundsätzlich glaube ich das nicht. Also, dass da irgendwas kommt, weil ich auch zu viele Verstorbene schon gesehen habe, wo ich denke, boah, da ist Schluss. Mhm. Aber man weiß das ja irgendwie auch nie. Ne?
Nee, also, aber dann lassen wir uns überraschen.
Ja, und ich überlege, was, oh Gott, wenn dann irgendjemand kommt und mir erzählt, was ich alles Schlechtes gemacht habe, das wäre jetzt auch nicht so, finde ich.
Aber das habe ich doch schon alles gemacht.
Ich
soll nie wieder jemand kommen. Ich habe doch schon oft genug wie so ein Terrier vor dir gestanden und dir gesagt, was du alles schlecht und falsch gemacht hast. Du bist safe jetzt. Ich war dein Fegefeuer.
Ein Grund, weswegen ich diesen Podcast auch mit angefangen habe, ist, weil mich natürlich total interessiert, was Leute für Vorstellungen von ihrem Ende haben. Und da du mindestens ein genauso großes Herz für Musik hast wie ich.
Nein, niemandes Musikherz ist größer als deins.
Das ist natürlich richtig.
Das ist tatsächlich so, glaube ich.
Aber quasi so zum Abschluss, wenn jetzt ich morgen den Anruf von Herrn Kuttner bekomme, der mir sagt, ey, Sarah, weg, Zettel, ich soll Erik anrufen, was machen wir? Was kann ich denn Jürgen sagen, dass das ein Lied ist, das wir auf jeden Fall spielen müssen?
Ich glaube, dass du sehr wohl irgendein Lied finden würdest, aufgrund von 15 Jahren,
aber die wir uns jetzt kennen. Aber dafür würdest du mich hassen für jedes Lied, weil das sind irgendwie...
Nee, du kennst schon ein paar Lieder, die ich gut finde. Und im schlimmsten Fall wären auch ein paar Lieder, die du gut fändest. Okay, so gut kennen wir uns. Möchtest du auf dieses Lied hinaus, was ich mitgemacht habe, was ja nicht mein Beerdigungslied ist, aber ein wunderbares, pessimistisches...
Ich möchte auf dieses Lied hinaus, was ich dich vorher gefragt habe, weil wir ja total spontan sind.
Naja, weil ich kann jetzt halt nicht sagen, ich will nicht zu diesem Lied beerdigt. Es ist okay. Mir auch so ein bisschen wieder egal.
Darf ich das spielen, während ich dich anziehe?
Dieses Lied?
Ja.
Ja, das, ich meine, dieses Lied ist ja auch ein bisschen ein Lied, wir reden von No Children, von The Mountain Goats, wo es auch so ein bisschen um eine sehr hasserfüllte Beziehung geht, wo man sich, ja, es würde sehr gut passen, Erik.
Entschuldigung.
Wo man sich gegenseitig
das ist unser Lied.
Den Tod wünscht, so schlimm war es nie.
Nein.
Es war ein paar Mal so schlimm, aber es war nicht so schlimm.
Ich sag mal, ja.
Dafür hat es unfassbar lange gedauert, Erik, es war sehr anstrengend und sehr lange.
Das wird mir jetzt zu privat.
Ach, auf einmal, der Feine, ja. Pass auf, das ist ein tolles Lied, einfach weil er singt, I hope you die, I hope I die. Das ist einfach cool und toll und lustig und auch ein bisschen traurig, weil es so weniger pessimistische Lieder gibt, in dem nicht über Liebe, sondern, boah, bist du scheiße, ich kann es nicht erwarten, dich loszuwerden. Deswegen habe ich es mitgebracht.
Es ist keine Message an mich, oder?
Nein, es ist wirklich. Ich dachte danach, ich habe den Text nochmal kurz durchgelesen, dachte, um Gottes Willen, der wird denken, das. Und ach, naja, wenn nicht, schadet es ja auch nicht. Du weißt ja, dass ich es nicht so meine. Ich habe immer kurz überlegt, ob First Day of My Life von Bright Eyes toll wäre, weil es so optimistisch ist zum Sterben.
Ja, ja.
Andererseits ist es auch so ein durchgenudeltes Hochzeitslied schon. Ich müsste mich nochmal damit genauer beschäftigen, aber ich glaube, dass du irgendein Lied findest, weil vielleicht wäre es auch für dich. Spiel du doch, während du mich zum letzten Mal anziehst, was dich mit mir verbindet.
Ich kann ja nur eins hoffen, dass das noch möglichst lange dauert und dass auf jeden Fall vorher bei dir der Anruf kommt, Erik ist im Krankenhaus, hat noch 2 Stunden, komm mal vorbei.
Ich wünsche mir, dass ich vor dir sterbe. Ich wünsche mir, dass ich vor allen Leuten, die ich lieb habe, sterbe.
Das ist wahr. Ey, ich danke dir.
Wir halten beide noch ein bisschen durch.
Wir halten beide hoffentlich noch. Deswegen rauchen wir jetzt keine echten Zigaretten.
Ja, die super gesunden E-Zigaretten rauchen wir jetzt. Und du trinkst diesen veganen Schnaps jetzt, ne?
Ich habe bei mir im Bioladen an der Ecke gesagt, ob sie mir ökologischen Rum besorgen können. Und den gibt es. Der ist fair gesegelt. Total öko.
Alles, was dir wichtig ist.
Ich bin jetzt Öko-Alkoholiker.
Du bist Öko-Alkoholiker, das gefällt mir. Das war schön, Erik. Das war wirklich schön.
Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben es in der ersten Staffel, war es schon mal als Idee da, aber jetzt, wo Millionen von Radio 1 hören,
es sind Millionen,
das
richtig?
Quadrillionen. Ist es noch viel wichtiger und ich habe mich sehr gefreut, dass der Hund mit dabei war. Hund, ich hab dich lieb und dich hab ich auch lieb.
Ich hab dich auch lieb. Mach weiter, ich glaube, du machst einen guten Job. Hier und im echten Leben.
Und jetzt Mountain Goats.
Jetzt Mountain Goats.
I hope that our few remaining friends give up on trying to save us. I hope we come up with a fail-safe plot to piss off the dumb few that forgave us. I hope the fences we mended fall down beneath their own weight. And I hope we hang on past the last exit. I hope it's already too late. And I hope the junkyard a few blocks from here someday burns down. And I hope the rising black smoke carries me far away. And I never come back to this town again.
and I hope you die. I hope we both die. I hope I cut myself shaving tomorrow. I hope it bleeds all day long. Our friends say it's darkest before the sun rises. We're pretty sure they're all wrong. I hope it stays dark forever. I hope the worst isn't over. And I hope you blink before I do. I hope I never get sober. And I hope when you think of me years down the line, you can't find one good thing to say. And I'd hope that if I found the strength to walk out, you'd stay the hell out of my way. I am drowning. There is no sign of land. You are coming down with me, hand in unlovable hand. And I hope you die. I hope we both die.